Family Lab Deutschland.
Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Julia Teeg. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ich habe eine Schwerpunktpraxis für Kinder- und Traumatherapie in Hannover und bin Ausbilderin, Dozentin und Supervisorin für Kollegen und Kolleginnen. Und genau, ja, sonst mache ich auch noch viel mehr. Ich freue mich einfach sehr, 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 dass wir uns so miteinander verbinden, weil es in der Traumatherapie, und ich glaube, das hattest du ja auch schon gesagt, wir hatten uns kurz unterhalten, einfach viel um Haltung geht. Und genau, in meiner Praxis stellen sich viele, viele Kinder vor, die vermeintliche Probleme, Schwierigkeiten haben. Und mir ist es so wichtig, dass ich euch so ein bisschen was davon erzähle, weil ich eure Berufung oder euren Verband oder euren Verein immer auch verbinde damit zu gucken, was ist der gute Grund von Kindern, dass sie sich so verhalten? Was steckt eigentlich dahinter? Und manchmal kann das einfach auch Trauma sein. Ich bitte euch, diese Folie nicht zu fotografieren, weil das meine Patienten und Patientinnen sind. Die anderen Folien habe ich als Handout auch geschickt. Die könnt ihr gerne auch kriegen. Dann müsst ihr gar nicht so viel mitschreiben, sondern könnt euch einfach einlassen. Und manchmal ist ein guter Grund dahinter, warum Kinder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, warum Erwachsene, Mütter, Väter, egal in welcher Rolle sie sind, sich so verhalten, wie sie sind, Auswirkungen von Traumata, die sie häufig als Kinder erlebt haben, möglicherweise aber auch als Jugendliche. Und ich habe euch einfach ein paar Fälle mitgebracht, die sich angemeldet haben, weil sie sich nicht konzentrieren können, weil sie sich nicht an Regeln halten, weil sie häufig Wutanfälle haben, weil sie andere Kinder schlagen oder weil sie sich zurückziehen. Und diese Sätze, diese Bewertungen von Kindern, diese Verhaltensbeschreibungen kommen von Bezugspersonen, kommen von Lehrerinnen und Lehrern, kommen von Erzieher und Erzieherinnen, die irgendwie sagen, das Kind verhält sich anders, es kommt nicht mehr gut in Beziehung mit anderen Menschen und jetzt muss es mal zum Traumatherapeuten oder zum Psychotherapeuten. Und dann kamen diese Kinder, die mir so angekündigt wurden, in meine Praxis und dahinter standen zum Teil sehr, sehr, sehr schlimme Geschichten. Und ich habe euch diese Fälle mitgebracht, weil das alles Zweitvorstellungen sind. Das sind Kinder, die schon durch ganz viele Hilfesysteme gelaufen sind. Wo Kolleginnen gesagt haben, zum Beispiel bei Eileen, naja, da müssen sie halt mal ein bisschen strenger sein, da müssen sie sie mal ein bisschen besser erziehen, wenn sie einfach sich nicht an Regeln hält und in der Schule mit nicht mitmacht. Das war Leandro, der mit zweieinhalb gefunden wurde zu Hause, der völlig unterentwickelt war, der vernachlässigt war, der schwerst depriviert war, der unterernährt war und dessen Gehirn einfach nicht mehr so funktioniert hat, weil er einfach überhaupt kein Bindungsnetzwerk hatte. Das war Lisa, die sich nicht gut in der Schule konzentrieren konnte, die ganz schlimme Geschichte von sexueller Gewalt in einer Kircheneinrichtung hatte. Das war aber auch die kleine Eileen, die mit zweieinhalb der Frühförderin gesagt hat, wir brauchen Hilfe und einfach die Tür aufgemacht hat, obwohl die Mama sie festgehalten hat und ihr den Mund zugehalten hat mit zweieinhalb Jahren. Und was ich da einfach so spannend finde oder so wichtig finde, euch nochmal zu erzählen, ihr werdet diese Kinder in eurem Alltag treffen. Es sind die Kinder, mit denen wir alle arbeiten. Ja? Die begegnen uns in der Kita, in der Schule, in der Beratung, aber vielleicht auch möglicherweise in unserem privaten Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Und es sind Kinder, mit denen man nicht immer sagen kann, die brauchen jetzt eine Psychotherapie, weil uns gibt es gar nicht so oft. Und deswegen muss man einfach gucken, was können wir gemeinsam schaffen? Was könnt ihr machen? Und was kann ich machen? Und was ich ganz oft höre, wenn ich jetzt mit Pädagogen, mit Beraterinnen und Beratern arbeite, dass die mir sagen, oh Julia, das Trauma, das macht ihr und wir machen die Beratung. Und ich glaube, was ich euch heute so sagen will, ist, das geht nicht. Wir können uns vor Trauma nicht verschließen und wir können arbeiten. Ihr könnt vielleicht andere Sachen machen als ich, aber wir können alle was tun. Und da das ja auch euer letzter Vortrag ist und danach ins Wochenende geht, wird es jetzt ein bisschen schwer und danach wird es aber leicht, weil wenn wir Trauma erkennen und wenn wir merken, da gibt es einfach Blockaden, es gibt sozusagen Verhaltensweisen, die sich nicht verändern, obwohl die Kinder schon ganz viel oder die Erwachsenen schon ganz viel getan haben, dann können wir alle was tun. Und ein ganz großes Merkmal, was den Unterschied macht zwischen Trauma und normalen, sag ich mal, normalen Belastungen, die man verändern kann, ist die Nichtveränderbarkeit. Ich habe angefangen mit Psychotherapie vor, ist egal, es ist länger her, als es aussieht. Und war ich so ganz motiviert und ich war jung und ich habe gesagt, und jetzt mache ich kognitive Verhaltenstherapie. Ich bin ursprünglich Verhaltenstherapeutin. Und das ist doch super. Wir gucken, dass wir andere Denkmuster bei Menschen etablieren und dann werden die sich auch anders verhalten können. Das ist die Grundannahme der Verhaltenstherapie. Und ich musste leider schnell merken, dass das bei einigen super funktioniert und bei einigen Menschen aber nicht. Die haben gesagt, ja, ich weiß, dass das irrational ist. Und ich weiß, dass ich eigentlich denken könnte, heute bin ich wertvoll. Ich weiß, dass ich denken kann, es ist nicht mein Fehler, ich darf Fehler machen. Aber die Menschen haben das nicht gefühlt. Die kamen nicht ins Gefühl. Und dann habe ich ganz viel gemacht. Ich habe viel systemische Familienaufstellung gemacht. Ich habe viel visuelle Arbeit gemacht, Körperarbeit gemacht. Und irgendwann bin ich zu der Methode EMDR gekommen. Und da habe ich eigentlich erst gemerkt, wie man wirklich auch im Körper sitzende Trauma auflösen kann. Dazu braucht es aber einen guten Rahmen und den erzähle ich euch gleich, weil da könnt ihr unfassbar viel für tun, dass das zumindest schon mal klar ist. Warum kann ich es nicht verändern? Warum schreie ich mein Kind an, obwohl ich es nicht will? Ja? Warum komme ich immer wieder in die gleichen Paarkonflikte, obwohl ich eigentlich weiß, das ist irgendwie nicht hilfreich? Und da könnt ihr den Blick aufmachen. Ihr könnt den Blick aufmachen für frühe Belastung. Eine Folie, die mir das EMDR-Institut zur Verfügung gestellt hat. Und ich zeige euch das nicht, weil ihr Störungen diagnostizieren sollt. Ich will euch einfach zeigen, was meine Haltung als Traumatherapeutin ist. Wir haben eine Belastung, ein Trauma auf der einen Seite. Und wir haben ihr müsst es nicht alles durchlesen und verstehen. Das ist gar nicht interessant. Sondern was wir sehen, es gibt eine Bewältigung, eine Integration von Traumatisierung. Und es gibt die verschiedensten Störungsbilder, die entstehen können. Es gibt nicht nur die bekannte posttraumatische Belastungsstörung, wo wir sagen, das ist das Posttrauma, was entsteht, wenn Trauma nicht verarbeitet ist, sondern wir wissen heute in der modernen Psychotherapie, dass Ängste, Somatisierungsstörungen, also ständige Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, die somatisch nicht erklärbar sind, Sucht, das Wegspalten, Abspalten von Erinnerungen, die Persönlichkeitsstörung und natürlich dann auch die klassische PTBS, letztlich alles Folgen sein können von nicht verarbeiteten Belastungen. Und deswegen müssen wir so gut hingucken, was sind eigentlich die Auslöser? Und was mir auch so wichtig ist, ist, dass wir so schauen, was ist eigentlich ein Trauma und was ist vielleicht möglicherweise ein Lebensereignis, was auch schlimm war, aber was ich ganz gut bewältigen kann. Ein Trauma ist etwas, was so stressreich für mich ist, dass ich keine Bewältigungsstrategien mehr habe. Und das können unterschiedliche Dinge sein. Wir wissen heute, dass emotionale Gewalt genau solche Folgen haben kann wie sexuelle Gewalt oder andere physische Formen von Gewalt. Das heißt, die Auslöser können sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber gemeinsam haben sie, dass die Menschen nicht mehr ihre Bewältigungsstrategien benutzen können. Sie sind nicht darauf vorbereitet. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum auch mal Ego-Shooter entwickelt worden sind, um Soldaten und Soldatinnen auf Kriege vorzubereiten und nicht damit unsere Jugendlichen im Zimmer Ego-Shooter-Spiele spielen, sondern man hat versucht, Menschen darauf Kriegserlebnisse vorzubereiten. Das heißt, wenn wir keine Bewältigungsstrategien mehr haben, dann entsteht in unserer Psyche das Gefühl von, es geht nichts mehr, es ist alles aus. Oft begleitet von dem Gefühl, ich sterbe. Ich überlebe das nicht. Und ein Posttrauma, also etwas, was dann auch über 4 Wochen, über 12 Wochen, über 16 Wochen nicht verarbeitet wird, also wo ich immer noch ständig dran denke, wo ich Bilder im Kopf habe, wo ich Ängste entwickle, die ich vorher gar nicht hatte. Wenn ich dann Menschen sage, du sitzt jetzt bei mir hier im Therapiezimmer und jetzt denkst du mal an das Alte, wie geht es dir dann jetzt in diesem Moment? Und dann entsteht nämlich das Gefühl nicht, ich bin bei Frau Teek und ich bin sicher und was wollen Sie denn von mir, das ist doch lange her, sondern wenn ich das Ereignis denke von damals, wie ich als Kind geschlagen wurde, wie ich im Atlantik fast ertrunken bin, wie meine Mutter mich angeschrien hat, dann gibt es die gleichen Gefühle wie damals. Ich habe das Gefühl, ich bin wertlos, ich habe ein schreckliches Körpergefühl und ich habe Angst, obwohl die Situation lange vorbei ist. Und das ist der Unterschied. Wenn ich weiß, die Situation ist vorbei und es ist Vergangenheit, dann kann ich damit umgehen. Wenn ich immer das Gefühl habe, das kommt alles wieder und das fühlt sich so reell an wie damals, dann ist es halt einfach nicht gut verarbeitet. Das heißt, wenn die Erlebnisse begleitet sind von so einem ganz massiven Ohnmachtsgefühl, Kontrollverlust und drohender Vernichtung, das heißt, alle unsere psychischen Grundbedürfnisse sind eigentlich außer Kraft gesetzt. Ich habe niemanden, der sich um mich kümmert, die Bindung ist nicht vorhanden. Ich habe keine Kontrolle. Ich bin ausgeliefert. Lustgewinn habe ich dann ja sowieso nicht mehr. Aber letztlich habe ich vor allen Dingen auch nicht mehr das Gefühl, irgendwas von dem, was ich eigentlich als Mensch brauche, um gut durchs Leben zu kommen, ist erfüllt. Wenn wir das jetzt einmalig erleben, kann es gut sein, dass wir das über eine Zeit lang gut bewältigen. Man sagt so 3 Monate, dann sollte man Ereignisse wie Autounfälle, Operationen etc. überstanden haben. Wenn Kinder, die jetzt auch vielleicht Erwachsene sind, die Eltern sind, mit denen sie arbeiten, über Jahre Gewalterfahrung gemacht haben, emotionale Gewalt erfahren haben, dann können sie das in der Regel nicht verarbeiten und das Trauma wird zum Posttrauma und zeigt sich in den verschiedenen möglicherweise Symptomen, die wir uns gerade angeguckt haben. Nochmal ein bisschen was aus der Psychotraumatologie. Da kann ich Wochen drüber erzählen und Stunden, aber ich habe Ihnen so ein bisschen was mitgebracht, was ich immer ganz gerne erzähle im beraterischen Kontext. Das heißt, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, mit der traumatischen Situation umzugehen, dann entstehen automatisch 3 Mechanismen, oder eigentlich sind es ja 4. Ich versuche dagegen anzukämpfen oder ich versuche zu fliehen. Das heißt, wir entwickeln in so traumatischen Situationen sehr viel Adrenalin und erstmal versuchen wir dagegen anzukämpfen, wenn wir das Gefühl haben, das geht nicht, wir können aber auch nicht fliehen. Dann gibt es von der Psyche so ein Freezing. Ne? Und das ist ja ganz ursprünglich mal beschrieben worden von Michaela Huber, ein Buch, was total lesenswert ist, weil es auch wirklich für den beraterischen Kontext gut lesbar und überhaupt ist. Also Trauma und die Folgen 1, Trauma und die Folgen 2, Trauma und die Folgen 3. Also ich friere oder die Person friert ein, die ist wie gelähmt. Die kann nichts mehr tun, wie so eine, ich sage manchmal den Kindern, das ist wie so eine Spinne, ja, die stellt sich dann auch so wie so tot. Das ist sozusagen auch aus der Evolution ein völlig sinnvoller Überlebensmechanismus. Wenn ich mich tot stelle, dann werde ich vielleicht nicht mehr angegriffen. Und wenn es einfach zu schlimm ist, und Kindern erzählen, es hört sich auch Erwachsenen so, wenn es zu schlimm ist, dann kann unser Gehirn das nicht mehr als eine Geschichte verarbeiten. Das heißt, die Erinnerung wird wie in so einem Ordnersystem. Ich habe in einem Ordner dies, in einem Ordner das, im anderen Ordner das, nicht als eine Geschichte abgespeichert, sondern als Fragmente. Und das bedeutet auch, wenn ich dann wieder daran erinnert bin, kann es manchmal sein, dass ich die Bilder sehe, es kann manchmal sein, dass ich so ein Gefühl davon habe oder dass ich sozusagen, und das sage ich gleich nochmal, die Stimmen wieder höre oder wieder höre, was mir in der Traumasituation gesagt wurde oder was an emotionaler Gewalt passiert ist. Du bist wertlos, du bist nichts wert, du kannst nichts. Ja, das haben wir möglicherweise von den Familien gehört, von den Kindern schon mal gehört. Und möglicherweise können das auch Dinge sein, die sie wirklich mal gehört haben. Also die sie sich nicht nur innerlich sagen oder das in ihrer Haltung ist, sondern die sie auch wirklich von Bezugspersonen hören mussten. Und auch das nochmal eine Folie aus der Psychotraumatologie. Ich quäse jetzt ein ganz bisschen damit, weil ich es so wichtig finde. Trauma findet auf unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen statt. Und Trauma ist etwas, oder Posttrauma oder so Ereignisse, wo wir sagen, das sind Traumaereignisse, sind so massiv einwirkend auf all unsere Wahrnehmungsebenen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Verhalten, und bei traumatischen Folgereaktionen, also die Folgen von diesen, die Auswirkungen von diesen Traumatisierungen, sind immer entweder zu wenig, also die Menschen gehen in die Erstarrung, oder auf der anderen Seite ist es zu viel. Und das heißt, auf der einen Seite kommen sie in so eine Erstarrung rein und können sich kaum mehr äußern, können sich gar nicht mehr bewegen, sagen vielleicht, ich wollte was sagen, aber es ging einfach nicht. Ich war wie gelähmt. Und auf der anderen Seite zeigen sie traumabezogenes Verhalten. Traumabezogenes Verhalten sind zum Beispiel aggressives Verhalten. Also Kinder, die zu Hause Gewalt erfahren, zeigen möglicherweise diese Strategie, Konflikte zu lösen, auch in ihrem schulischen Umfeld oder im Kindergarten. Ja, die sind dann auch gewalttätig möglicherweise und erzeugen Macht über Drohungen oder halt auch über körperliche Gewalt. Traumabezogenes Verhalten meint aber auch beispielsweise junge Frauen, die dann sich mit Loverboys einlassen, die in die Prostitution gehen, die sich ja, Partnerinnen und Partner automatisch, nicht bewusst, aber automatisch suchen, die ihnen letztlich genau das Gleiche antun. Wir kennen das wahrscheinlich auch alle von den Paaren, von den Frauen oder von den Männern, die sich in Partnerschaften begeben, wo sie eigentlich das Gleiche wieder erfahren, was sie auch als Kinder erfahren haben. Und das bedeutet dann, dass deren Kinder auch wieder das erfahren. Also das ist dann diese Idee von transgenerationalen Traumata. Das wird eigentlich immer weiter vererbt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Gefühl, also Menschen mit Traumafolgereaktionen sagen sowas häufig wie, ich fühle nichts. Ich habe so eine innerliche Leere. Oder auf der anderen Seite, ich bin voller Angst. Ich habe einen Panikanfall nach dem nächsten. Ich kann gar nicht wissen, woher das kommt. Dann auf der anderen Seite Körper. Wir haben also in den, wann hat er das geschrieben? 90er Jahren, glaube ich, ist jetzt neu aufgelegt im Ullstein Verlag, hat Bessel von der Kolk geschrieben vom verkörperten Schrecken. Also das Trauma, was im Körper sitzt. Und es gibt kaum ein Buch, was ich damals gelesen habe, was mich so angerührt hat wie dieses Buch. Weil es so wunderbar nochmal beschreibt, wir können das nicht ausschließlich über Gespräche lösen. Wir können das nicht ausschließlich über den Kopf lösen, sondern die Traumatisierungen sitzen im Körper. Die sind körperlich abgespeichert. Das heißt, dass viele Menschen sagen, ich fühle meinen Körper nicht mehr. Und wenn wir an die ersten Traumatherapeuten denken, da denke ich an Janet, da denke ich an Freud, ja, die haben eigentlich Traumafolgestörungen beschrieben. Die haben gesagt, weil die Wiener Oberschichtsfrauen so eine massive sexuelle Gewalt erfahren, so hat man das natürlich früher alles nicht genannt, reagiert ihr Körper. Und es ging nicht, man konnte das so nicht beschreiben. Und Janet hat schon früher gesagt, ein Trauma, was man nicht verarbeitet, muss man reinszenieren. Also man muss sich so verhalten, weil man es nicht verarbeitet hat. Und wenn wir an diese damaligen Frauen denken, die so viel sexuelle Gewalt erfahren haben, die haben ihren Körper nicht mehr gespürt. Und das gibt es heute seltener, aber es gibt es immer noch. Also ich habe das noch erlebt, dass ich in der Klinik Menschen im Rollstuhl kennenlernen durfte, die sich mir irgendwann anvertraut haben nach 2, 3 Klinikaufenthalten und gesagt haben, ja, ich erfahre schwerste sexuelle und körperliche Gewalt und emotionale Gewalt zu Hause. Und die Symptome waren dann massivste Lähmungserscheinungen, weil die ihre Gefühle so massiv abspalten mussten. Nennt sich Konversionsstörung, gibt es aber relativ selten. Was man aber häufiger beobachtet, wenn man die Patienten oder Patientinnen oder auch ihr Klientel mal danach fragt, wie fühlst du deinen Körper eigentlich? Ja, gar nicht. Ich fühle den oft gar nicht. Das sagen mir schon viele Kinder und Jugendliche nach Gewalterfahrung. Und sie haben Körpererinnerungen, sie haben psychogene Schmerzen. Phantomschmerzen ist, glaube ich, das bekannteste an Schmerzen, die eigentlich keinen somatischen Hintergrund mehr haben. Und wir haben gute Erfahrungen auch als Traumatherapeuten gemacht, mit diesen Schmerzen zu arbeiten. Ich hatte letztens ein Kind aus einer Klinik und die rief mich an und sagte, du musst oder kannst du sie weiter behandeln, weil das Kind auf jeden Fall kein Rheuma. War mit einer Verdacht auf Rheumastörung in die Klinik gekommen. Und es war ein Kind aus schwersten und langen medizintraumatischen Situationen. Also hat ganz viel Operationen ganz früh schon erleiden müssen und hat sozusagen diesen Schmerz oder diese Erfahrung nicht verarbeitet und hat dann vor allem in den Knien und in den Beinen immer wieder Schmerzsymptomatik gehabt, die aber keine körperliche Ursache hatten. Also das gibt es einfach auch. Und das ist jetzt der Bereich, der am meisten mit ADHS verwechselt wird. Ja, also es gibt ADHS, ne, das ist gar nicht die Frage. Aber es gibt sozusagen viele, viele, viele Kollegen und Kolleginnen, die ADHS diagnostizieren, obwohl eigentlich eine emotionale Störung die Symptomatik erklärt. Das heißt, ADHS hat den Ausschluss, dass eine emotionale Störung diese Symptome erklärt, wie Konzentrationsschwierigkeiten, wie Impulsivität. Und das muss ich gut im Blick haben, damit die Kinder auch die richtige Unterstützung bekommen. Denn Kinder, die Trauma oder auch Erwachsene, das ist in dem Fall ist es dann einfach noch mal chronifizierter leider, die sozusagen so schwere Erlebnisse haben, die spalten ab. Nicht nur körperlich, dass sie sich taub fühlen, sondern die können sich auch wirklich nicht mehr erinnern. Und auf der anderen Seite haben die so einen Überfokus. Also das heißt, die hören schon den Krankenwagen, da höre ich den noch gar nicht. Also weil die ständig ihre Umwelt abscannen nach, ist da Gefahr. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wenn Kinder immer wieder so ganz unkontrolliert von ihren wichtigsten Bezugspersonen Gewalt erfahren, dann baut sich die Psyche so um, dass sie sich ständig im Gefahrenmodus befinden. Weil sie ständig das Gefühl haben, gleich könnte was passieren. Gleich könnte was passieren. Und das ist, glaube ich, sozusagen das, was ich eben gesagt habe, was mit das Wichtigste ist, wenn wir uns mit Traumafolgestörungen beschäftigen, ist das Wiedererleben. Das heißt, das Trauma an sich ist vorbei. Aber es fühlt sich nicht vorbei an, weil ständig bin ich daran erinnert. Ständig, wenn jemand mich irgendwie anguckt, wenn meine Pflegeeltern die Stimme erheben, dann denke ich, oh Gott, das wird jetzt gleich ganz, ganz furchtbar werden. Wenn in der Schule eine Überforderungssituation ist, eine Stresssituation, ja, kann es sein, dass das ein Auslöser ist, der sozusagen die alten Erinnerungen wieder aufweckt. Und das Fiese ist, dass es auf so vielen Ebenen passieren kann. Also das, was uns sehr bewusst ist, häufig sind die visuellen Erinnerungen, weil wir das von den Vietnamsoldaten kennen. Die haben immer wieder die Bilder, immer wieder die Bilder. Aber was die Kinder häufig haben und auch die Eltern, mit denen sie arbeiten, sind die Affekterinnerungen. Die werden wütend, und zwar richtig wütend. Ja? Und das ist das, was wir halt in Verbänden auch kritisieren, dass die PTBS in der Kategorie Angststörungen klassifiziert ist. Und wir eigentlich sagen, es gibt auch die Wutstörung. Ja? Es gibt die Menschen, die nicht nur Ängste vermeiden, sondern die richtig wütend werden. Auf ihre Kinder, auf ihre Chefs, auf sie vielleicht. Ja? Also weil sie sich sozusagen wieder, weil sie so viel erlebt haben, worauf sie vielleicht damals noch nicht wütend sein könnten, aber diese Wut im Körper sitzt und dann sozusagen möglicherweise an den Kindern, an den PartnerInnen ausagiert wird. Körpererinnerung, das muss ich ein bisschen erklären. Es gibt Menschen, die mir sagen, oder eine Kollegin hat mir das zur Verfügung gestellt, die hat gesagt, und wenn meine Kinder auf mich zukommen, dann spüre ich in meinem Körper einen Schmerz und ich weiß nicht, was das ist. Meine Reaktion ist, ihr müsst weggehen und das geht ja eigentlich nicht. Und dann haben wir uns das angeguckt und die hat schwere sexuelle Gewalt erfahren in den ersten Lebensjahren und konnte das dann therapeutisch sehr, sehr gut bearbeiten. Und dann hat sich auch in der Beziehungsqualität zu ihren Kindern ganz viel verändert. Geruchserinnerungen haben wir vor allem bei Medizintrauma. Akustische Erinnerung ist etwas, was auch total unterschätzt wird. Es gibt jetzt einige Forscherinnen und Forscher, vor allem in den Niederlanden, die da ganz viel zu forschen, experimentieren und so weiter. Es gibt sozusagen diese Sätze, diese Kinder und also auch diese Erwachsenen sagen, es ist wie eine Stimme in meinem Ohr, die mir immer sagt, du bist wertlos, du bist nicht in Ordnung, du bist nichts wert. Und das muss man erfragen, weil die anders so nicht erzählen. Das ist auch sehr schambesetzt. Ja, und das sind häufig auch Erinnerungen an wirklich reale Situationen. Und wenn wir jetzt uns sozusagen in einer Traumatherapie befinden, dann sage ich immer, ich stelle mich mal so seitlich, wenn wir arbeiten, arbeiten wir immer mit einem Schritt in der Vergangenheit. Aber ein Bein bleibt immer in der Realität. Das heißt, wir arbeiten so, dass du dich sicher fühlst. Wir reden über alten Kram, der vorbei ist. Wenn jetzt aber sozusagen beide Beine in der Vergangenheit sind, dann bin ich im Flashback. Ich weiß nicht mehr, ist das jetzt real? Ist das jetzt sozusagen Vergangenheit? Und das klingt jetzt so ein bisschen, als würde einem das gar nicht begegnen, weil man bei Flashbacks ja auch möglicherweise eher daran denkt, an diese krassen Flashbacks, die auch vielleicht nach dem Vietnamkrieg beschrieben worden sind, wo nach einem, wo die Männer in den U-Bahn-Schächten, wenn sie da gerade auf die U-Bahn gewartet hatten, das Gefühl hatte, die Artillerie kommt an. Oder die Kinder mit den, die aus Syrien geflohen sind oder mit anderen Kriegserfahrungen, die beim Handball oder beim Basketball in der Schule auf einmal unterm Tisch sitzen und sich verstecken, weil sie das Gefühl haben, es gibt einen Angriff. Aber es gibt auch Flashbacks, die sind für uns von außen kaum sichtbar. Also eine Situation, das Kind ist wütend, hatten trotz Anfall oder ist auf jeden Fall schwerst in der Autonomiephase und geht nicht in Kooperation mit den Eltern. Dann kann es sein, dass ein Elternteil sozusagen ein Flashback hat von ich bin nicht ernst genommen, ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin und gefühlsmäßig auf einmal völlig in die Vergangenheit geht, voller Wut ist, voller Anspannung ist. Und dann reagiert es nicht mehr als Elternteil. Dann reagiert es quasi wie das kleine wütende Kind und dann haben sie zwei wütende Kinder. Ja? Und die Kinder brauchen ja eigentlich einen stabilen Elternteil, der die Kinder dann begleitet. Das muss ich Ihnen nicht sagen, weil das wissen Sie ja sehr gut und das ist ja das, was Sie vermitteln, was die Kinder dann brauchen. Aber es gibt manchmal Gründe, warum Eltern genau das nicht geben können und das ist möglicherweise, weil sie genau hier in so einer Affekterinnerung gefangen sind. Und das Problem ist, dass sie dafür keine Sprache haben, dass es schambesetzt ist, weil sie möglicherweise hinterher auch sagen, ach, das ist mir ganz unangenehm, nächstes Mal mache ich es besser. Und das ein bisschen drunter den Tisch wischen, weil sie möglicherweise noch gar keine Sprache dafür haben, was mit ihnen passiert. Und diese Sprache, dieses Gefühl davon, das machst du nicht extra, aber du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Das können Sie als Beraterinnen und Berater setzen. Sie machen die Zugangsvoraussetzung für die Menschen, dass die sich therapeutische Hilfe holen, weil sie das erkennen, weil sie das verstehen, was mit den Eltern oder mit den Kindern passiert. Und wenn sie dann den Erwachsenen vielleicht auch noch sagen können, oh, das ist manchmal wie, als sind sie wieder sozusagen in der Vergangenheit. Und ich weiß von vielen Menschen, das fühlt sich schlimmer an als das eigentliche Trauma. Weil das eigentliche Trauma ist ja vorbei, das weiß ich auch. Aber der Flashback, das Wiedererleben, das hat keinen Verlauf. Ja, also Trauma hat keinen Anfang, es hat keinen Verlauf. Und ich weiß gar nicht, hört es auf. Und ich habe viel auch mit jungen Frauen gearbeitet, die geflohen sind. Und was die mir so sagen, das Allerschlimmste ist, dass ich nicht weiß, hört das jemals auf. Die Erinnerungen, die Bilder, die Gefühle. Und die konnten das dann beschreiben, weil ich denen das erzählt habe, was das ist. Und dass es eine normale Reaktion ist auf unnormale Ereignisse. Aber viele Menschen können das halt noch nicht benennen. Und deswegen braucht es diese Sprache, die Sie als Berater und Beraterin setzen dürfen, sollten und können. Und wenn wir uns jetzt nochmal so angucken, was ich Ihnen über Wahrnehmungsebenen gesagt habe, ist ein ganz großes Problem, dass die Menschen ganz oft hier in der Übererregung sind. Ich glaube, das haben Sie auch gerade von dem Referenten davor gehört, oder? Genau, das ist das berühmte Affekttoleranzfenster. Das heißt, wenn ich sozusagen ständig im Gefahrenmodus bin, wenn ich ständig das Gefühl habe, die Vergangenheit ist nicht, ich bin im Gefahrenmodus, es ist alles gefährlich, dann bin ich ganz schnell hier in der Übererregung. Und weil der Körper das nicht Ewigkeiten aushält, bin ich dann in der Untererregung. Das heißt, ich bin gefühlstaub, lahm, antriebslähmend und kann nicht mehr zur Schule gehen, kann nicht aufstehen, setze mich stundenlang vor den Computer, weil das geht vielleicht gerade noch, da bin ich auch gut abgelenkt. Und eigentlich, da wo Lernen stattfindet, wo Beziehung stattfindet, ist hier in dem Affekttoleranzfenster. Und die Menschen springen uns da raus. Und das ist zu Recht anstrengend. Ja. Also auf der einen Seite ist das anstrengend für die Menschen selber, weil ich bin ständig in Alarmbereitschaft, ständig in Anspannung und dann kann ich nicht mehr und dann muss ich eigentlich nur im Bett liegen und kann eigentlich nichts mehr. Ja? Und weil das so furchtbar ist und dieser Anspannungszustand als so schlimm erlebt wird, gehen dann manche, gerade Erwachsene, zu sogenannten Entspannungskursen, machen progressive Muskelentspannung, weil vielleicht gesagt, wenn du immer so unter Anspannung bist, dann musst du dich mal entspannen. Ja, genau, da lachen Sie schon, das ist auch richtig, weil dann wird es richtig gefährlich. Also diese Anspannung, deswegen habe ich die Überschrift ja auch genannt, eigentlich sind ja diese Symptome Lösungsversuche. Sind Lösungsversuche, sich auf Gefahren vorzubereiten, sind Lösungsversuche, mit dem Erlebten umzugehen. Wenn ich denen das jetzt wegnehme, ja, dann habe ich nicht selten erlebt, dass die Menschen dann richtig instabil geworden sind. Das heißt, wichtig ist, und das ist Ihre Haltung und das ist meine Haltung, immer dahinter zu gucken, wozu ist das Verhalten eigentlich gut? Was ist der gute Grund, dass du Kind oder sie Erwachsene immer so angespannt bist? Ja, was löst es eigentlich aus? Und wenn das einfach Stress in der Schule ist, dann kann man sagen, dann macht man ein bisschen progressive Muskelentspannung. Das hilft. Dann hilft es auch. Wenn eine Traumafolgestörung der Hintergrund ist, dann sollten Sie das auf gar keinen Fall machen. Weil sozusagen in der Entspannung kommen die Bilder hoch. Und das haben wir 2015 massiv gesehen. Ja, die Menschen kamen, die Kliniken waren voll. Also das heißt, die kamen, ne, die ganze Flüchtlingsbewegung, die kamen eigentlich in Sicherheit. Und in dem Moment, wo sie sich sicher gefühlt haben, kamen die Bilder, kamen die Erinnerungen. Und die wurden sehr, sehr, sehr mit Symptomen überflutet, aber zum Teil auch suizidal, weil sie das nicht ausgehalten haben, immer wieder diese Bilder zu sehen. Und von da an Vorsicht mit zu schnellen Lösungen, sondern wirklich hinzugucken. Und was mir so wichtig ist, ist, dass Symptome, Verhalten von Kindern guten Grund hat. Ja, die machen nichts, und das muss ich Ihnen auch nicht erzählen, weil das wissen Sie, da sind wir total d'accord, dass Kinder nichts machen, um uns zu ärgern, um aus Beziehung auszusteigen. Ganz im Gegenteil. Gerade Kinder, die so viel Bindungstraumatisierung erlebt haben, also Gewalt, Vernachlässigung von ihren eigenen Bezugspersonen, die wollen ja eigentlich ganz, ganz stark Bindung und Beziehung. Aber wenn wir das dann geben, weil Pflegeeltern zum Beispiel die Idee haben, Mensch, dann machen wir jetzt Kuscheln oder dann machen wir jetzt die gleichen Rituale wie mit unseren eigenen Kindern, dann können die das teilweise nicht aushalten. Und ich erkläre den Kindern das immer so, dein Gehirn schaltet schon die Alarmsirenen an und sagt, Vorsicht, Vorsicht, jemand, der nett zu dir ist, ist möglicherweise gleich richtig gefährlich und gewaltvoll. Und das heißt, die haben guten Grund, nicht in die Beziehung zu gehen. Ja? Egal, was die Bindungspersonen versuchen, weil sie sozusagen die Bewältigungsstrategie haben, Beziehung zu vermeiden. Und ich spreche auch nie ausschließlich von posttraumatischer Belastungsstörung. Ja? Weil ich brauche das. Ich kann das als Therapeutin, muss ich diagnostizieren. Ich muss ins Störungssystem denken, weil es Leitlinien gibt, was mache ich bei Angst, was mache ich bei Depression, was mache ich bei PTBS. Das ist für mich relevant. Aber für uns alle ist relevant, dass das Reaktionen sind auf Belastungen. Und dass diese Symptome Lösungsversuche sind, um mit dem Leben klarzukommen. Wir hatten vorhin über Essstörungen gesprochen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ich hatte eine junge Frau in einer Klinik kennengelernt. Und die kam aus einer anderen Klinik und wurde groß angekündigt und ich wurde groß vorbereitet auf diese junge Frau, weil die Jahre in Kliniken war. Und der Auslöser war, die war sehr, sehr, sehr lange essgestört. Und die haben sie dann, also man wird dann immer wieder ja mal so aufgepäppelt oder die kommen dann so auf diese Aufpäppelstation. Und in dieser Aufpäppelstation, also da, wo sie sozusagen über eine Sonde Ernährung zugefügt bekommen hat, weil die auch wirklich sonst gestorben wäre, die hat nichts aufgenommen an Essen, hat sie eine Woche später ihren Körper wieder gespürt, ihre Gefühle wieder gespürt und hat alles wieder wahrgenommen, was da war und hat dann mit schwerster Dissoziation, mit schwerster Suizidalität reagiert, kam dann auf eine Akutstation und wurde dann aufgrund eines Wohnortswechsels zu uns verlegt. Und was ich so wichtig fand, war in der Zusammenarbeit mit ihr, oder was sie mir beigebracht hat, ist, sie ernst zu nehmen. Nicht zu sagen, ich mache das jetzt alles, ich übernehme die Verantwortung, sondern sie hatte sehr wache Momente, wo sie mir gesagt hat, ich will entlassen werden. Und meinte ich, okay, können wir machen. Aber dann müssen wir jetzt gucken, dass du da rauskommst, dass du verstehst, dass das Vergangenheit ist und dass du jetzt in Sicherheit bist. Und sie hat das mitgemacht und sie ist wirklich von einer Drehtürpatientin hingekommen. Die hat Abi gemacht, die ist im Studium, also die hat einen guten Verlauf genommen. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir, und da war ich nicht alleine dran, also in der Zeit schon, aber vorher und hinterher war ja ein großes Helfernetzwerk in dieser Familie integriert. Das heißt, wir müssen immer wieder uns überlegen, wieso machen die jungen Menschen oder auch die etwas älteren Menschen das genauso, wie sie es machen. Ständige Angespanntheit hatte ich gesagt, Selbstverletzung, um inneren Druck abzubauen oder sich selber zu bestrafen oder das Gefühl zu haben, ich kann überhaupt was machen. Flashbacks fühlen sich nach kompletter Kontrolllosigkeit an. Selbstbetäubung durch Suchtmittelgebrauch, dazu gehört auch der nicht stoffgebundene Suchtmittelgebrauch wie Medienkonsum. Essstörung hatte ich gerade gesagt, Gefahrensuche, Sport, sich exzessiv fühlen wollen, egal was da an Gefahren ist, habe ich ausgeschaltet. Gewaltausbrüche gegen andere, also bevor mir jemand nochmal was tut, bin ich eher diejenige oder derjenige, der anderen was antut. Und das, was ich eben auch gesagt habe, ist, ich gehe gar nicht mehr in Beziehung. Also Erwachsene, die ständige Beziehungsabbrüche haben, Kinder, die, wie ich gerade auch eben schon gesagt hatte, nicht sagen, ich will keine Beziehung, sondern es durch ihr Verhalten sehr deutlich machen. Aus Angst davor, wieder verletzt zu werden. Ein kleiner Exkurs zur Dissoziation. Das heißt, dieses sich nicht fühlen wollen oder nicht fühlen können, ist eine Schutzfunktion. Ich schalte mich sozusagen aus und ich nehme die Reize oder diese traumatischen Situationen nicht wahr. Und das gibt es einmal in der Situation, also zum Beispiel ein Autounfall, das kann uns alle treffen. Es ist ganz bedrohlich, es ist ganz furchtbar. Und sie denken hinterher, was ist da passiert? Erinnere ich mich nicht mehr. Ja, oder sie spüren ihren Körper nicht mehr, die Schmerzen nicht mehr. Das kann uns allen passieren, können wir uns auch nicht wirklich verschützen. Wenn jetzt aber Kinder, und das geht nur bei Kindern, also ja, in der Regel geht es nur bei Kindern, über sehr lange Zeit Gewalt erfahren, also sehr lange und immer wieder sich so abspalten müssen, kann das sozusagen sein, dass diese Dissoziation nicht einmalig vorkommt in den traumatischen Situationen, sondern einfach ständig da ist. Ja, weil ständig ist man ja im Gefahrenmodus und muss sich abspalten und abschalten. Und das sind dann Kinder, die auf der einen Seite sehr wütend sind, dann wieder unkonzentriert sind, dann sehr impulsiv sind und sie merken schon, ganz häufig verwechselt mit Kindern von ADHS, die ADHS haben. Haben sie nicht. Also haben sie vielleicht zusätzlich, aber haben sie nicht als Hauptdiagnose. Und dann können natürlich diese Erinnerungen aufgeweckt werden. Das hatte ich gerade schon gesagt. Und ich habe dieses Zitat, Sie kriegen das ja nochmal als Handout, mit reingenommen. Und genau, das ist, wie gesagt, das Buch Verkörperter Schrecken ist älter, als es wirkt. Also und wie gesagt, neu aufgelegt und ich glaube ein Bestseller geworden. Und das hat mich so gefreut, dass es sozusagen dass es so ein großes Publikum gibt von Menschen, die dieses Buch lesen, weil ich es auch wirklich sehr empfehlenswert finde. Wenn Ihre Klientel Ihnen sagt, ich fühle mich ständig taub, ich sehe alles durch den Nebel, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin so wie von außen oder ich bin, wie in dem Buch, die Wand gefühlt irgendwie von der Außenwelt immer abgetrennt, ich fühle keinen Schmerz mehr oder ich habe auch innere Stimmen, die mir was befehlen, dann müssen nicht gleich die Psychoseglocken klingeln, sondern dann kann es auch sein, dass das traumatische Erfahrungen sind, Dissoziationen sind. Wir reden dann von Pseudo-Halluzinationen. Und auch das ist etwas, was mich sehr begleitet hat. Ich habe ja lange auch im ärztlichen Kontext gearbeitet. Und ich hatte die ein oder andere diagnostizierte Schizophrenie, wo ich gesagt habe, du hast alles, aber keine Schizophrenie. Und wo wir dann über eine gute traumafokussierte Behandlung jegliche Medikamente auch absetzen konnten und den normalen Lebensweg gewählt haben. Und ich will das auch keinen Kolleginnen zum Vorwurf machen, dass sie an der Stelle die Halluzinationen als Halluzination sozusagen diagnostiziert haben und eine schizophrene Entwicklung diagnostiziert haben, weil einfach in den Ausbildungen das noch nicht gut vermittelt wird. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass Sie das schon mal gehört haben und sagen, es kann auch sein, dass das einfach durch traumatische Erinnerungen kommt. Je besser Ihre Klienten, Klientinnen darauf vorbereitet sind und eine Sprache haben, je besser sie ausgebildet sind, je mehr sie ihnen erklären, desto kompetenter sind die dann auch vor den Ärzten und Ärztinnen und können auch entscheiden, passt es zu mir oder nicht. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die unheimlich viel Wissensstand haben. Was mir nochmal so ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Traumafolgestörungen, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was das für den Menschen bedeutet, also diese Panik, dieses auf den verschiedenen Wahrnehmungsebenen, die Flashbacks. Aber das hat natürlich auch einen Impact aufs Umfeld, auf Erzieherinnen, auf Lehrkräfte, auf Pflegeeltern, auf die Eltern, die mit den Kindern zusammenleben. Und ich weiß, es ist total alt, aber ich erzähle das immer ganz viel Pflegeeltern. Deswegen dachte ich, ich bringe das auch nochmal mit. Also wenn ich das Gefühl habe, als Helferin, als Helfer, ich arbeite mit einem, oder das ist ein Opfer und das ist ja schlimm traumatisiert, dann kann es sein, dass ich das Kind retten will. Ja, das heißt, ich bin in diesem Retteranteil unterwegs. Wenn ich rette, dann gehe ich aus meiner Professionalität ein Stück weit raus. Und dann sind die Kinder, von denen ich ja gerade erzählt habe, oder auch die Erwachsenen, ja in diesem Modus, ich kann Beziehungen möglicherweise nicht aushalten. Und dann kann es sein, dass die sozusagen, wenn dann die Helferinnen und Helfer nicht 3 Schritte zurückgehen und das gute, also den guten Grund hinter dem Verhalten verstehen, dass sie dann richtig wütend werden. Auf die Kinder, auf die Familien. Wieso verändert ihr nichts? Ich habe das mit euch so oft besprochen. Wir haben so viel gemacht und so viel und so weiter. Und dann wird man möglicherweise, bekommt man selber Täterverhalten. Und hinterher ist man natürlich Opfer, weil man wollte ja nie Täter sein. Und das ist eine Dynamik. Ich erzähle das Ihnen einfach so. Ganz, also das ist, finde ich, eine ganz wichtige Dynamik, die gerade Pflegeeltern einfach sehr betrifft. Und wo ich immer wieder sage, sie müssen selber ihre eigenen kleinen Traumatisierungen, ihre belastenden Erlebnisse aufarbeiten. Damit nicht wir alle vor dem Patienten sitzen das, oder vor dem Klientel sitzen und in so eine Mitleidsrolle reinkommen, das Gefühl haben, wir müssen retten, weil wir vielleicht selber die Erinnerung haben, ich bin als Kind nicht gerettet worden. Mich hat sich keiner gekümmert und das mache ich heute wieder gut mit dem Kind, was jetzt vor mir sitzt. Und dann in so eine ganz schwierige Dynamik zu kommen. Es ist für alle Helferinnen und Helfer wichtig, nicht hilflos zu werden. Und Trauma löst Hilflosigkeit auf, weil die normalen Beratungs- und Ideen oder Methoden, Interventionen häufig nicht funktionieren. Und mit dieser Hilflosigkeit, die darf ich nicht in mich reinlassen, sozusagen. Da muss ich gut verstehen, da sage ich jetzt auch mal einen Mustsatz, den sage ich sehr selten. Inke weiß das, ich habe aus unserem Manual immer alle Mustsätze rausgestrichen. Aber sozusagen, da muss ich meine alten blinden Flecke kennen, um niemals in so eine Rolle zu kommen, dass ich jemanden retten will. Sondern immer so eine gewisse professionelle Distanz behalte und sage, ich biete Bindung an, ich biete Beziehung an, aber ich versuche zu verstehen, wieso du es gerade nicht nehmen kannst, wieso es nicht funktioniert und was deine guten Gründe sind, gerade nicht in die Veränderung zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was können wir alle gemeinsam tun? Genau. Mir ist immer wichtig, dass wir diesen Blick darauf, dass Belastung Symptome auslösen und diese Symptome eine Überlebensstrategie sind, einen guten Grund haben. Das ist erstmal das Wichtigste. Diese Haltung hilft den Familien ungemein, dass sie verstehen, ich mache das nicht extra oder ich bin nicht irgendwie jetzt total schlimm oder außergewöhnlich. Und dennoch ist es wichtig, dass Kinder oder auch Erwachsene, also alle Menschen, die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Das heißt, was nicht geht, ist, dass der, weil ich so oft in der Praxis habe, ist es jetzt mal das Beispiel, der 8-jährige aggressive Junge, der vielleicht gute Gründe hat, seine Mitschülerinnen zu verprügeln, das geht aber trotzdem nicht. Also ich kann das verstehen, wieso er das macht, aber ich kann das natürlich nicht gutheißen. Das heißt, es braucht dann ein gutes Helfersystem, was mit dem Kind versucht, eine Sicherheit und eine Stabilität herzustellen. Und diese Stabilität, die können Sie mit den Familien erarbeiten. Weil das ist das Allerwichtigste, das ist die Grundlage von allem. Wenn wir nochmal gucken, Trauma hat Ohnmacht, Kontrollverlust als Kernmerkmal, dann können wir auf der anderen Seite die Ressource der Sicherheit dagegen stellen. Ja? Das heißt, die Sicherheit, eine innere, aber auch eine äußere Sicherheit zu haben, in der ich mich als Erwachsener, als Kind, als Helfer oder Helferin möglicherweise auch, wieder sicher fühle in meiner Umgebung, in meinem Hier und Jetzt. Dass ich halt nicht mit beiden Füßen mich ständig in der Vergangenheit befinde und ich weiß, okay, das Gefühl ist da, aber hey, das ist alter Kram. Heute steht mein Kind vor mir und das will mich nicht hilflos machen. Das hat einfach einen Wutanfall. Oder ist gerade total kaputt und kann nicht mehr kooperieren oder kann, was auch immer. Das können Sie, da haben Sie wahrscheinlich vieles vor Augen. Es gibt ganz, ganz wenige Kollegen und Kolleginnen, die dazu Dinge veröffentlicht haben. Das muss man einfach auch so sagen. Und selbst in den Leitlinien haben wir das Thema äußere Sicherheit so nicht drin. Eine wundervolle Kollegin ist Elke Garbe, die ein sehr mutiges und tolles Buch geschrieben hat, das heißt Entwicklungstraumatisierung. Und alle Verbände, wo ich drin bin, und wir haben immer wieder gesagt, Entwicklungstraumatisierung ist eine eigene Diagnose. Sie ist nicht in das neue Diagnosesystem reingekommen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht davon sprechen. Wir haben auch als Traumatherapeuten immer schon davon gesprochen, es gibt PTBS und es gibt komplexe PTBS und haben das einfach immer definiert. Und jetzt ist zumindest die komplexe PTBS im Diagnosesystem drin. Und deswegen erzähle ich auch mit sehr viel Selbstbewusstsein, es gibt die Entwicklungstraumatisierung. Das bedeutet, wenn Kinder über ihre Entwicklung traumatisiert worden sind von Bezugspersonen. Und das Allerwichtigste für diese Kinder ist, dass das aufhört. Dass es aufhört, dass sie nicht mehr in Gewalt groß werden müssen. Und es klingt jetzt für uns alle total banal, aber das ist im Helfersystem nicht die Realität. Das Helfersystem ist so, das Kind ist schwierig und es muss sich verändern. Ja, das Kind hat einen Stiefvater, der hat es geschlagen und jetzt muss es zur Traumatherapie, damit es bitte wieder kooperiert und in der Schule funktioniert. Aber so funktioniert das nicht. Und da müssen wir alle für kämpfen, dass wir sagen, Moment, bevor das Kind sich wirklich verändern kann, müssen wir erstmal gucken, wo kommt's her, was ist der gute Grund und hat das überhaupt aufgehört? Wenn der gute Grund von aggressiven Kindern ist, dass die Eltern schlagen und das Kind macht es zu Hause, macht es in der Schule auch, ja, was soll denn das Kind sich da verändern? Es ist doch wichtig, dass das Kind zeigt, das ist furchtbar zu Hause. Ja? Und wir müssen es da an der Stelle ernst nehmen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass Sie das auch alles wissen, was ich weiß, und dass wir da eine Haltung haben. Weil wenn wir die äußere Sicherheit nicht als Helfer herstellen, dann können die Kinder nicht innerlich sicher werden. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen bei Richterinnen und Richtern im Jugendämtern mit Familien dafür kämpfen, dass diese Kinder in einer äußerlich sicheren Umgebung sind. Und das bedeutet, dass sie sozusagen zum Beispiel auch keinen Kontakt mehr haben zu Täter und Täterinnen. Ja? Und das Elternrecht ist ja hier in Deutschland ein sehr, sehr großes Recht und absolut zu Recht. Aber wenn Eltern oder Bezugspersonen Täter oder Täterinnen sind, dann müssen wir die Kinder schützen. Ja? Und wenn die Eltern sich nicht verändern, es gibt Eltern, die verändern sich nicht, die bleiben gewaltvoll. Und dann können die Kinder sich auch nicht verändern. Das ist ein ursystemischer Gedanke, ja, des Symptomträgers. Und den würde ich an der Stelle da auch doppelt unterstreichen. Und das ist auch das, was mich am allermeisten ärgert, ist, wenn Mütter, oft sind es Mütter, anrufen und sagen, mein Kind ist jetzt 12 Jahre alt, es ist in der Schule sehr auffällig und das Jugendamt hat gesagt, es braucht eine Traumatherapie, weil mein Ex-Partner hat das Kind physisch und auch emotional, hat ihm Gewalt angetan. Ja, und dann gibt es die Mutter, die nicht geschützt hat. Das heißt, es braucht einfach die Arbeit auch mit der Mutter, dass die Bedürfnisse ihres Kindes erkennt, dass ihr Kind geschützt wird, dass sie das versteht, dass auch sie ein Teil dieses Systems ist. Das heißt, die Trennung vom Täter oder von der Täterin ist sozusagen wichtig, weil sonst das Kindeswohl nicht gegeben wird ist und die Kinder weiter in ihren Überlebensstrategien bleiben müssen. Also, wenn Kind XY weiter zu dem Vater oder zu der Mutter muss, die Gewalt angetan hat, weil es gibt eine Wochenendregelung, da muss ich auch übernachten, und es wird einfach so entschieden, weil das einfach so ist, dass man das so macht, dann muss es doch in der Symptomatik bleiben, weil es immer wieder das Gefühl hat, ich bin dem ausgeliefert. Das heißt, wir müssen uns unbedingt an der Symptomatik und an der Biografie des Kindes orientieren, was das Kind braucht und nicht danach, was alle Kinder jetzt mal so übergestülpt bekommen, sondern wirklich zu gucken, wieso zeigt das Kind das Verhalten. Und nur dann können wir überhaupt arbeiten. Das heißt, das, was Sie möglicherweise in Ihrer Rolle als Vorarbeit machen, der Familie das vermitteln, Jugendämtern vermitteln, dem Kind ein gutes Konzept zu vermitteln, wieso es nicht einfach böse ist, sondern wieso es gute Gründe hat, so zu reagieren. Und erst dann, wenn das Kind wirklich in Sicherheit ist, können wir arbeiten. Weil der Fokus unserer Arbeit ist, dem Gehirn beizubringen, es ist vorbei. Damit es wirklich versteht, dass es keine Flashbacks mehr hat, dass diesem Trauma ein Ende gesetzt wird. Und es funktioniert nicht, wenn es immer weitergeht. Und es geht in vielen Familien immer weiter. Herrn Brisch, der ja in München Kollege ist, auch ein guter Freund des EMDR-Instituts, hat ja unfassbar viele Bücher geschrieben. Genau, und auch viele Bücher zum Thema Bindung, Bindungstrauma, Bindungsstörungen sind nochmal ein bisschen was anderes. Aber was er hat einen Fachartikel geschrieben und den stelle ich auch jedem Richter und jeder Richterin und jeder Fortbildung, die ich irgendwie im Gericht mache, zur Verfügung und sage, es gibt eine krankhafte Bindung, und da sage ich auch wirklich krankhaft, von Kindern an Tätereltern. Das heißt, wenn Eltern TäterInnen sind, ist es für die Kinder manchmal dennoch besser, Kontakt zu den Eltern zu haben, gefühlt erstmal, als gar keine Bindungsperson. Das heißt, es ist an uns zu sagen, nein, du hast ein Recht auf Schutz und Sicherheit und eine gewaltfreie Kindheit. Und deswegen übernehmen wir als Erwachsene, als Helferinnen und Helfer, die Verantwortung dafür, dass du in Sicherheit kommst. Und wir haben viele Studien auch zum Thema Partnerschaftsgewalt, wo die Kinder zu dem einen Elternteil weiterhin gelassen wird, weil gesagt wird, wieso, die Gewalt ging doch nur gegen die Mutter. Ja, das ist so irre. Also, ne, sie lachen, und das ist aber wirklich so. Ja? Und dann muss man schon beweisen, ja, aber ich hatte in der Gewaltsituation das Kind auf dem Arm. So, also wenn die Umgebung gewaltvoll ist, wenn Gewalt gegen Bezugspersonen ausgeübt wird, kann ich mich als Kind nicht sicher fühlen. Ja? Weil ich ständig Angst habe, ich kann ohne meine Bezugsperson gerade als kleines Kind gar nicht überleben. Das ist sozusagen die Emotionalität von Kindern. Das heißt, die bleiben sozusagen ganz häufig in dieser Bindung drin. Das muss uns einfach allen klar sein, obwohl es für ihre Psyche nicht gut ist. Und das ist sozusagen nochmal sozusagen aus dem Asthmatikel rauskopiert. Können Sie sich dann vielleicht nochmal ganz in Ruhe durchlesen, weil wir uns immer wieder das bewusst machen müssen. Wir müssen uns da immer wieder ein Stück weit gerade rücken, weil so viele Institutionen die Bedürfnisse nach gewaltfreier Kindheit leider nicht sehen. Und das wird in der Psychotherapie oder eigentlich überall als Kinderschutz zusammengefasst. Das heißt, die Kinder müssen geschützt sein, müssen geschützt werden. Erst dann können wir arbeiten. Das heißt, unser Special, den wir als Therapeuten anbieten können, ist die Traumakonfrontation. Das heißt, wir gehen nochmal in die Traumasituation rein. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie das gehen kann. Drei davon sind sozusagen sehr gut untersucht und sozusagen Behandlungsstandard. Mit dieser Traumakonfrontation geht man nochmal so ein bisschen ins Gefühl, titscht so die Wahrnehmungsebenen an und zeigt dem Gehirn, aber gleichzeitig ist es vorbei, heute bist du in Sicherheit. Das können wir dann machen, und das ist dann auch diese Zusammenarbeit, die wir an der Stelle gut hinbekommen können. Und wie gesagt, das geht nur, wenn Sie in Sicherheit sind, beziehungsweise wenn das Kindeswohl gegeben ist. Und für Sie als Beraterinnen und Berater ist immer wichtig, verändern sich die Eltern, mit denen Sie zusammenarbeiten? Sehen die ein, was sie möglicherweise mit den Kindern machen? Verändern die sich? Und haben die auch so eine Einsicht darin, das, was damals nicht gut ist, damals nicht gut gelaufen? Die Kinder können ja auch sehr viel Eltern verzeihen, und die können auch sehr viel mit Eltern besprechen oder auch verstehen. Dazu braucht es aber die Bereitschaft von Eltern, da wirklich hinzugucken und es einzusehen, das ist in der Vergangenheit nicht gut gelaufen und heute bist du aber in Sicherheit und heute machen wir es anders und heute haben wir uns Hilfe geholt und lösen Konflikte nicht mehr über Gewalt, sondern anders. Ja? Und das ist die Basis, und wenn Eltern sich da nicht rausbewegen, dann wäre es wichtig, dass man auf den Kinderschutz guckt. Und was Konfrontation kann, Traumakonfrontation, wenn die äußeren Umgebungen sicher sind, ist, dass die Menschen nicht mehr limbisch reagieren, also mit dem Teil des Gehirns, der für Emotionalität, für Bilder und so weiter sorgt. Das ist der visuelle Kortex. Sondern, dass sie auch, wenn es Stress gibt, auch wenn es Belastungen gibt, sozusagen im rationalen Denken bleiben. Ja, das ist eine Studie um Jatzko, die auch ganz viel geforscht haben und gearbeitet haben mit den Betroffenen von dem Flugunglück in Ramstein. Aber das ist sozusagen, finde ich immer so eindrücklich, dass unser Gehirn wirklich sich verändert, wenn Menschen in Sicherheit sind und wenn sie verstanden haben, wirklich von allen Wahrnehmungsebenen, das Trauma ist vorbei. Und wir haben Untersuchungen aus den USA, wo wir sehen können, dass ein Muskel im Gehirn, der sozusagen für abstraktes Denken zuständig ist, dass der wirklich größer wird, je mehr Traumaverarbeitung und je mehr innere Sicherheit hergestellt wurde. Genau, und wie gesagt, ich glaube, dass wir alle eine Menge tun können und dass wir nicht den Blick vor Trauma verschließen können, weil wir alle vielleicht auch eigene Dinge haben, die uns belasten, die nicht gut verarbeitet sind, weil unsere Klientel alle auch bestimmte Dinge hat, die nicht gut verarbeitet wurde. Und wir können da nicht vor Halt machen. Wir können nur gut gucken, was kann der Auftrag von Beraterinnen und Beraterinnen sein, Veränderung, Einsicht, äußere Sicherheit herstellen, vielleicht auch innere Sicherheit herstellen und dann auch die, wir nennen das Psycheedukation, also die Vermittlung des guten Grundes und auch vielleicht dann die Überleitung für diesen bestimmten Teil der Konfrontation an Psychotraumatherapeuten. Genau, es gibt noch ein bisschen Literatur. Und es gibt natürlich auch verschiedene Ausbildungen und Weiterbildungen und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, dass man diesen Blick hat dafür, was Belastungen im Heute auch ja, mit Menschen machen, welche Auswirkungen sie haben können. Ich danke Ihnen sehr für diese 1,5 Stunden und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Danke.
Schaue auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.